Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute spreche ich über ein Ereignis und vor allem über die Folgen dieses Ereignisses in Deutschland, was vor ziemlich genau 10 Jahren die Medien, aber auch viele Menschen beschäftigt. Fukushima. Dieser Unfall in einem Atomkraftwerk in Japan, viele tausend Kilometer entfernt, hat einerseits politische Entscheidungen in Deutschland herbeigeführt, aber auch sehr viel offengelegt darüber, wie in Deutschland politische Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Und bevor ich zu einigen Aspekten komme, vielleicht ein paar Worte zu einem falschen Narrativ, um dieses Wort auch mal zu gebrauchen, zu einem falschen Narrativ, das es auch gibt, nämlich dass dieser Unfall genutzt und instrumentalisiert wurde, um bestimmte politische Entscheidungen, einen beschleunigten sogenannten Atomausstieg, als ob man aus Atomen aussteigen könnte, also um diesen herbeizuführen. Das stimmt natürlich in gewisser Weise, wurde benutzt, aber mir geht es heute mehr um den Nährboden dieser Entscheidung. Um die Frage, warum eigentlich ein ganz großer Teil der Bevölkerung in Deutschland diese Entscheidung unterstützt, geradezu herbeigesehnt hat. Landtagswahlentscheidungen waren davon abhängig. Auf einmal haben die Grünen gigantische Erfolge errungen. Die haben vorher von Erfolge erzielt. Aber es wurde dramatisch größer, weil man gesagt hat, jetzt, das ist der Wendepunkt. Es hat niemanden interessiert, wie viele Opfer es dort wirklich gab. Was dort wirklich passiert ist. In der Wahrnehmung vieler Deutscher ist, glaube ich, inzwischen Fukushima vor allem ein Atomunfall mit vielen tausend Toten. Es gab überhaupt praktisch keine Toten, ganz wenige. Auch die Krebszahlen in der Umgebung sind nur minimal angestiegen, weil man schnell evakuiert hat, weil man schnell reagiert hat. Vorher sind auch viele Fehler gemacht worden. Der Unfall war groß. Der Unfall war katastrophal. Das sind gerade im Vorfeld auch dramatische technische Fehler gemacht worden, aber die große Katastrophe, die die Japaner betroffen hat, war natürlich Erdbeben und Tsunami direkt davor. Doch die Toten interessierten praktisch gar nicht. Oder sie wurden den Atomunfalltoten zugerechnet, weil sonst hätte man auch praktisch gar keine gehabt. Und das führte zu einer politischen Entscheidung. Es führte erstmal zur Einsetzung einer Ethikkommission. Regelmäßige Zuhörer haben es vielleicht gemerkt, wenn Politiker Ethik missbrauchen, stört mich das gewaltig. Politiker glauben, wenn man vor irgendetwas das Wort Ethik davor setzt, wie eine Kommission zur Bewertung von Risiken zum Beispiel, dann hat die irgendwie eine stärkere Bedeutung. Dann kann man eigentlich das direkt übernehmen, was die empfehlen, was die sagen. Und es gibt natürlich genug Mitglieder, die sich für solche Ethikkommissionen hergeben. Das Interessante ist, dass jeder, der bei sowas mitmacht, sich schon dadurch disqualifiziert, weil er oder sie damit zeigen, dass sie nicht verstanden haben, worum es Ethik geht, nämlich die Zusammenhänge zwischen bestimmten Werten, zwischen bestimmten Einstellungen und Entscheidungen erstmal zu analysieren und daraus vielleicht abzuleiten, welche Entscheidung man aus bestimmten Werten oder auf der Basis von bestimmten Werten treffen könnte. Auch das soll heute nur ein Nebenaspekt sein. Zum Thema Ethik werde ich immer wieder zurückkommen. Ethik kann einen sehr wichtigen Beitrag leisten zu Entscheidungen von Einzelnen, niemals zu politischen Entscheidungen. Politische Entscheidungen können aus ethischer Perspektive nur kritisiert werden, indem man nämlich zeigt, dass die Entscheidungen nicht aus den Werten, aus den Grundlagen, die immer wieder beschworen werden, folgen oder folgen können. Doch, die Kanzlerin dachte, wenn sie Ethik davor setzt und ein bisschen Zeitdruck aufbaut, dann werden die schon das machen, was gewollt wurde, nämlich sagen, dass ein ganz schneller Ausstieg aus der Erzeugung oder aus der Umwandlung von Energie in elektrische Energie durch Kernspaltung beziehungsweise durch die Prozesse, die damit zusammenhängen, dann danach diesen Ausstieg also zu begründen. Das war das Ziel. Aber das war eben nicht zuerst und nicht mal vorrangig das Ziel der Kanzlerin. Die Rationalität der Kanzlerin besteht darin, Stimmung aufzunehmen und möglichst schnell in Politik umzusetzen, ungeachtet der Kosten und ungeachtet, absolut ungeachtet irgendwelcher Werte, Prinzipien oder sonstiger Erwägungen. Und die Menschen in Deutschland haben sich gegenseitig, mit Unterstützung der Medien, aber auch von sich aus, in eine Panik hineingeredet, hineingedacht, die geradezu unglaublich war. Niemand war ja persönlich in irgendeiner Weise irgendwie betroffen. Niemand. Es war weit weg. Noch viel weiter weg als Tschernobyl. Aber die Menschen waren betroffen. Und das zeigt eine sehr, sehr gefährliche Tendenz. Die Frage ist, woran liegt es, dass Menschen in einer wohlhabenden, sehr wohlhabenden Gesellschaft so leicht betroffen sind? Und vielleicht ist es tatsächlich eine Wohlstandskrankheit. Ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber ich glaube schon, dass es auch eine Wohlstandskrankheit ist, dass man, wenn man praktisch keine größeren Risiken in seinem eigenen Leben hat und es doch ziemlich gut geht, dass man sich die dann sucht. Und das wird von politischen Entscheidungsträgern ausgenutzt. Sie können dann Politik machen auf der Grundlage von Ängsten, von Befürchtungen, von dramatischen Darstellungen von irgendetwas, von Narrativen. Das ist viel einfacher, als an klar gesetzten Zielen sich messen zu lassen und dann gucken, ob man die zu vernünftigen Kosten in vernünftiger Qualität erreicht hat. Nein, Ängste befriedigen ist viel einfacher. Und das kann man auch umsetzen. Man kann einfach irgendetwas verbieten. Verbieten wie Atomkraftwerk, kann man abschalten. Fallen ein paar Kosten an, ist egal. Es ändert an der Zukunft, die die Menschen erfahren, überhaupt nichts. Es wäre so oder so passiert kein Atomunfall mit dramatischen Folgen in Deutschland. Ist auch noch nie einer passiert und wäre auch bei Nichtabschaltung nicht passiert, das ist ganz klar. Die Folgen, die anderen Folgen, die passieren von der Energiepolitik im weiteren Sinne, die werden die Menschen nach und nach spüren, aber das dauert sehr lange und Systeme sind anpassungsfähig. Natürlich, Strom wird teurer, können wir uns leisten. In anderen Ländern wäre das ein Problem, in Deutschland wäre es kein Problem, nur für wenige. Und das kann man dann noch anders verargumentieren, wenn es so ist. Aber dass eine politische Entscheidung getroffen wird mit breiter, sehr breiter Unterstützung, die mit dem Leben der Menschen in Deutschland nichts zu tun hat, dem tatsächlichen Lebensumständen, sondern nur mit ihren Angstgefühlen, mit ihrem Reichtum und noch ein bisschen mit ihrer Ablehnung von Naturwissenschaften und von exakten Wissenschaften insgesamt. Das ist eine Gefahr für die Freiheit. Das ist eine Gefahr für unser Zusammenleben in Freiheit. Und die Gefahr sind natürlich Politiker, die das ausnutzen, die dann sagen, ja, es ist eine Mehrheitsstimmung, müssen wir machen. Und dann sagen wir noch, es ist ethisch, da haben wir noch eine Kommission dafür. Das ist das eine. Aber die Menschen, die das mit sich machen lassen, die das geradezu fordern, die sind das andere. Und es ist so einfach zu sagen, Menschen werden manipuliert. Menschen schaffen sich selber auch aktiv Bilder von der Welt, Sichten auf die Welt. Und Fukushima war ein außerordentlich trauriges Beispiel, wie die sich dann manifestieren, wenn es nur einen halbwegs passenden, medial natürlich dramatisch verstärkten Anlass gibt. An dieser Stelle kurz die Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen für das, was Sie gerade hören oder vielleicht zusätzlich auch noch sehen, aber Sie können es. Wie das funktioniert, finden Sie überall, wo Sie jetzt gerade zuhören, direkt unter dem Link zu diesem Podcast. Doch weiter im Text. Wir reden jetzt über Narrative. Das ist ja kein Neues. Fukushima ist ja auf einen außerordentlich fruchtbaren Boden gefallen. Auf dem Boden der Angst, ganz allgemein, vor neuen Entwicklungen, vor technischen Entwicklungen, hier speziell der Nutzung der Atomkraft. Und dieser Nährboden ist sozusagen doppelt. Ich will zwei Aspekte in den doppelt determiniert. Ich will zwei Aspekte in den Vordergrund stellen. Es sind natürlich nicht alle. Einerseits das immer größere Abkoppeln politischer und von mir aus gesellschaftlicher Entscheidungen von irgendwelchen tatsächlichen Entwicklungen, von einer klaren Analyse. Sondern Analyse wurde immer mehr ersetzt durch Gefühle. Durch Gefühle auch davon, was gerecht ist, was gefährlich ist und so weiter. Das können sich langfristig nur sehr wohlhabende Gesellschaften leisten. Natürlich gibt es Massenirrsinn, wie der vor 10 Jahren auch in ganz armen Gesellschaften. Aber die müssen irgendwann zu rationalen Grundfragen zurückkehren. Sie müssen die Wirtschaft irgendwie am Laufen halten. Sie müssen dafür sorgen, dass Menschen etwas produzieren können. Deutschland und andere Länder so wohlhabend, dass man sich seinen Ängsten eigentlich genüsslich hingeben kann und sich damit noch auf der ethisch richtigen Seite führen kann. Das ist etwas, was wir in vielen Fällen sehen, verstärkt, dass Ängste genüsslich und für den Einzelnen erst einmal kostenlos ausgelebt werden. Die Kosten kommen dann später. Und das ist ein selbstzerstörerisches Zeichen von sehr wohlhabenden Gesellschaften. Und das Zweite ist das grundlegende und immer weiter gestärkte Misstrauen gegenüber Technik, gegenüber Naturwissenschaften. Nun spreche ich auf gar keinen Fall dafür, sozusagen ungeprüft und ohne Risiken abzuwägen, irgendwelche Entwicklungen zu forcieren oder sich ihnen überhaupt nur anzuschließen. Doch wir haben ja genau das Gegenteil in Deutschland. Wir haben ein grundlegendes Misstrauen gegenüber allem, wo das Wort Technik auch nur drin vorkommt. Und wir haben einen immer größeren Teil der Bevölkerung, der dieses Misstrauen in sich selber nährt, bei und weiterentwickelt und sozusagen kultiviert, bei gleichzeitig ja totaler Ignoranz gegenüber einer rationalen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Bewertung von Risiken. Etwas ist ganz schlecht, wo Chemie drin ist oder wo Gene drin sind oder Gentechnik, um Gottes Willen, Gentechnik. Da sterben wir alle dran an der Gentechnik, wenn man so sich öffentliche Diskussionen anguckt. Und Atom ist natürlich noch schlimmer. Und das ist ein Symptom einer bestimmten Art von gesellschaftlicher Debatte, die sich immer weiter auf Gefühle konzentriert. Und wenn man heute sich damit mit politischem Marketing und sowas beschäftigt, hört man immer wieder, ja, auf diese Fakten, da kommt es überhaupt nicht an. Es geht um die Gefühle, ihr müsst die Gefühle wecken, die Leute müssen sich emotional engagieren. Das stimmt offensichtlich, leider. Aber es ist eine Gefahr. Es ist eine Gefahr, dass immer mehr Menschen glauben, dass sie vor allem sich wohlfühlen müssen bei Politik, dass sie sich auf der richtigen Seite fühlen müssen, dass sie ihre Ängste ausleben können und dass sie auch für das Gute sein können, ohne für das Gute bezahlen zu müssen und ohne überhaupt nur klar begründen zu können, was das Gute überhaupt ist. Und Fukushima, um zum Anlass und zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Man hätte aus Fukushima vieles lernen können, zum Beispiel, oder viele politische Folgerungen ziehen können. Zum Beispiel, das ist noch vernünftig, was man dann gemacht hat. Sicherheitsüberprüfung, die sollte man sowieso immer machen. Oder stärkere Investitionen in noch bessere Technik. In noch besser funktionierende und noch sicherere Technik. Nein, wir schalten ab. Das trifft in ganz vielen Feldern. Gentechnik ist ein anderes Beispiel. Lieber verbieten, als darüber nachzudenken, was daran nützlich ist. Künstliche Intelligenz wird ein ähnliches Thema sein. Und dieser Nährboden, dieser grundsätzlichen Skepsis, nicht durch Kenntnis getrübt, gegenüber technischen Entwicklungen, gegenüber naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, der bringt einen bestimmten Politikertyp mit sich und einen bestimmten Politiktyp vor allem. Ich will gar nicht so über die Menschen reden, sondern einen bestimmten Politiktyp, und der ist freiheitsgefährdend. Da geht es nicht mehr darum, Regeln zu setzen und Menschen sozusagen ein Regelwerk zu geben, in dem sie frei handeln können, sondern es geht darum, Politik zu machen, die die Ängste befriedigt, die irgendetwas abschafft und die ja per se immer erfolgreich sein muss. Gibt es keine Atomkraftwerke mehr in Deutschland, gibt es auch keine Atomunfälle mehr. Und die natürlich Risiken nach außen verschiebt. Das ist bei der Atompolitik natürlich ganz offensichtlich. Es ist vollkommen klar, dass in Deutschland auch in 20, in 30 Jahren Strom aus Atomkraftwerken verbraucht wird. Ganz klar. Die werden nur nicht in Deutschland stehen. Sie werden möglicherweise unsicherer sein. Was ich auch nicht glaube. Also alle anderen Länder, die uns umgeben, sind auch sicherheitssensitiv. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit. Das ist ganz offensichtlich. Braucht man nicht besonders schlau dazu zu sein. Doch das macht den Menschen gar nichts. Vielen Menschen, die diese Symbolpolitik, die auf Ängsten beruhende Politik und auf dem von einer, nicht von ethischen Grundsätzen, sondern von irgendwelchen Sprüchen untermauerten Guten beruht. Mindestlohn ist ein ganz wunderbares Beispiel. Vieles andere. Mietpreisbremse klingt erstmal moralisch gut. Man muss da auch gar nicht mehr nachdenken. Ist doch gut, dass die Menschen nicht mehr Miete bezahlen müssen. Dieses Verabschieden von sowohl tatsächlich klar dargelegten Wertvorstellungen über Freiheit und von einem Zusammenhang zwischen politischem Handeln und seinen Folgen und seinen Effekten. Das ist eine große Gefahr für die Freiheit. Und das kommt nicht zuerst von Politikern, für die ist es natürlich bequem. Ja? Ein durchgesetztes Verbot oder eine durchgesetzte Abschaltung hat immer schon mal den Erfolg, dass abgeschaltet ist. Das kann man sich immer auf die Fahnen schreiben. Nebeneffekte sind ja da erstmal egal. Das ist also sehr bequem. Und man generiert damit Zustimmung. Ganz massiv. Aber letztlich kommt es von einer Mentalitätsfrage her, von einer Frage des geistigen Klimas her. Kommt es aus einem geistigen Klima, das sich selber immer wieder reproduziert, dass Ängste und so ganz diffuse Vorstellungen des Guten, des kostenlosen Guten, wie ich es nennen möchte, dass die Politik bestimmen. Und dabei geht Freiheit verloren und es geht vor allem das Wichtigste, der wichtigste Counterpart sozusagen der Freiheit verloren, Verantwortung. Dafür muss man auch keine Verantwortung mehr übernehmen. Wir haben ja das Gute getan, dann ist es ja auch wurscht, was dabei rauskommt. Wie ineffektiv, wie ineffizient es ist. Wie irrational es ist. All das ist dann egal. Es ist eben gut und es macht, lässt uns sicherer fühlen. Dass das letztlich natürlich das Leben der Menschen unsicherer macht, in vielen verschiedenen Dimensionen, ist egal. Und dass es es unfreier macht, wird leider inzwischen von vielen ganz bewusst in Kauf genommen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Man kann lange über Narrative reden. Der Narrativ Fukushima funktioniert wunderbar, zusammen mit dem Narrativ Tschernobyl. Und noch ein paar mehr. Funktioniert wunderbar. Und aus einer sozusagen rein instrumentellen Sicht ist das perfekt. Das ist ganz wunderbar. Das ist ein politisches Instrument. Menschen fühlen sich wohl. Politiker können das relativ leicht befriedigen. Aber das ist der Nährboden für Menschen, die nur noch so wie Tiere auf einfachste Signale reagieren, die nichts mehr hinterfragen, die nicht mehr versuchen, sich ein Bild auf der Grundlage von Zweck-Mittel-Abwägung und ihre eigenen Werte zu machen. Und deshalb ist Fukushima bis heute in Deutschland ein Symbol dafür, dass Politik nicht ein Instrument ist, um rationale Entscheidungen zu treffen, sondern immer mehr ein Instrument, um die irrationalen Ängste zu fördern und daraus politisches Kapital zu schlagen. Und das ist das Gefährliche an Fukushima. Das ist das Dramatische an Fukushima. Das Narrativ Fukushima in der deutschen Politik wird mehr Schaden anrichten als jeder auch nur denkbare Atomunfall auf lange Frist, wenn es nicht gelingt, zumindest einige politische Entscheidungen in den Köpfen von vielen Menschen wieder zu rationalisieren, wieder wegzubringen von diesen Ängsten. Ich bin skeptisch. In letzter Zeit bin ich öfter skeptisch am Ende meines Podcasts, dass das in absehbarer Zukunft gelingen wird, aber nichtsdestotrotz bleibt uns ja nichts weiter übrig. Also der Schaden, den das Narrativ Fukushima angerichtet hat und die daraus entstandene Politik, ist immens. Und es lohnt zumindest immer wieder darauf hinzuweisen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich versuche da ein bisschen optimistischer zu sein. Und tschüss.